Okay. Dankeschön.
So, erstmal vielen Dank, finde ich sehr interessant, diese Frage. Und was ich so in meinem Leben realisiere, ist, dass viele Dinge passieren, auf die ich reagieren muss, oder zumindest erahne ich oder habe ich erlebt, ich muss reagieren, weil sonst passiert es.
Ja? Ja.
Da würde ich gerne wissen, wie ich da in diese Stille hineinkomme, wenn ich merke, da kommt wieder was, auf das ich reagieren muss.
Ja, das ist im Grunde die gleiche Frage. Ne? Wie kann ich etwas tun, um? Also ich muss irgendwo hinkommen. Aber du kannst gar nicht irgendwo hinkommen, weil du schon bist. Das, was du bist, deine Person, so wie sie hier sitzt, ist eine Erscheinung. Das hat mit dir, mit dem, was du wirklich bist, nur insofern zu tun, als es auftaucht. Jeden Morgen, wenn du aufwachst, ne, wird gesehen, wird gehört, wird empfunden, wird wahrgenommen. Was passiert denn in Wirklichkeit? Es wird einfach nur wahrgenommen. Selbst das, was du eben gerade hier uns geschildert hast, dass du reagieren musst, ist einfach nur ein Impuls, wenn du ihn überprüfst. Es ist ein Impuls da, der sagt, jetzt muss ich reagieren. Woher kommt der Gedanke? Den hast du nicht gedacht. Wenn du genau überprüfst, hast du den nicht gedacht, sondern der ist einfach entstanden. Und je mehr das klar wird, dieser Punkt, dass du einfach in Wahrheit überhaupt gar nichts tust, wirst du automatisch zurückgeworfen, würde ich fast mal sagen, auf das, was du wirklich bist. Und das ist das, worin alles erscheint. Selbst diese Person, die hier sitzt, erscheint einfach nur im Gewahrsein. Und du bist dieses Gewahrsein.
Nicht leicht, das nachzuvollziehen.
Das ist überhaupt nicht nachzuvollziehen. Nein, ich meine, das Ernst ist kein Witz, sondern das kann die Person nicht wahrnehmen, weil die Person die Traumfigur ist. Die hat mit dem, was hier gesagt wird, überhaupt nichts zu tun. Sie kann nur, ist nur Medium. Spricht nur aus, was im Grunde genommen Gewahrsein ist. Ja. Die Person hier kann überhaupt nicht das, was von dem hier gesprochen wird, realisieren. Es ist eine Realisation, die im Gewahrsein stattfindet. Das bedingt zumeist eine gewisse Suche. Bis du dir den Kopf wund geklopft hast, an der Tür und an jener und da mal hingerannt noch. Ich habe ein Buch geschrieben, also es ist ein Roman, der heißt Der Gescheiterte. Der Gescheiterte. Es gibt ja ein Buch, das heißt Kurs in Wundern. Kennst du wahrscheinlich, oder viele von euch. Ne? Das wäre ein Kurs im Scheitern. Der Kurs im Scheitern ist aus meiner Sicht der einzige, der wirklich dahin führt. Weil am Schluss bleibt nichts anderes mehr übrig, als zu sehen, es ist alles so, wie es sein soll. Und ich bin eigentlich wirklich nur eine Traumfigur, die in diesem Gewahrsein erscheint.
Jetzt habe ich noch eine Anschlussfrage. Berufliche Natur.
Ja.
Okay. In dem Beruf geht es nicht weiter, in dem Beruf geht es nicht weiter, ja. Da geht es nicht weiter. So, was ist der nächste Schritt?
Ja.
Gibt es einen nächsten Schritt? Kommt der Schritt? Ist er schon da? Hm? Ich weiß nicht wirklich, wie damit umgehen. Hm.
Das ist natürlich eine Frage, die ich jetzt natürlich so à jour hier nicht, weil ich deinen Hintergrund nicht kenne, weil ich deine Situation nicht kenne. Es wäre unseriös, darauf jetzt irgendeine Plattitüde vor mir zu geben. Also da kann ich im Grunde genommen im Augenblick nichts dazu sagen.
Ich merke, dass es irgendwie etwas in mir immer auf der Suche ist.
Habe ich akustisch nicht verstanden?
Ich merke, dass ich in mir immer auf der Suche bin.
Auf der Suche?
Genau, und sobald ich diese Suche sein lasse, kommt einfach voll Schmerz.
Schmerz.
Wut, Trauer, Angst. Und demotiviert mich wieder zu der Suche.
Mhm. Ja, ja, klar. Aber die einzig intelligente Suche, du sollst nicht aufhören zu suchen. Das sage ich nicht. Sondern die einzig intelligente Suche ist eine Modifikation der Suche hin zur Überprüfung. Das heißt, wenn der Schmerz da ist, frage dich, wer hat diesen Schmerz? Und dann wirst du feststellen, selber, nicht durch mich, nicht durch das, was ich hier sage, wirst du feststellen, dass es zwar Schmerz gibt, aber niemand, der ihn hat. Du wirst feststellen, dass gesucht wird, aber niemand, der sucht. Und das ist im Grunde genommen das Ende der Suche. Wenn diese Überprüfung zu dem Ergebnis führt, dass niemand da ist, dass einfach alles geschieht, auch der Schmerz, denke mal nicht, in meinem Leben ist Schmerz ausgeschlossen. In keines Leben ist der Schmerz ausgeschlossen. Nur, ich unterscheide zwischen Schmerz und Leiden. Der Schmerz ist ein spontan auftauchendes Geschehen, meistens aufgrund eines Verlustes, der erlebt wird. Ja? Dann kommt Schmerz auf, das ist völlig normal. Denn das System muss das ausschmerzen, sage ich immer. Ne? Ausmerzen, also ausschmerzen, ne? SCH in Klammern. Das ist das ganz Normale in einem Geist-Körpersystem. Aber Leiden bedeutet, wieso bin ich so arm dran und mein furchtbarer Nachbar, dem geht es ja so furchtbar gut. Weißt du, diese Gedanken, wenn die reinkommen, also mit anderen Worten, wenn du wieder denkst, du bist die Person, die diesen Schmerz hat, du bist es, also da ist jemand sozusagen, da hast du das eigentliche Problem und dann schließt sich an den spontan ereignenden Schmerz sich Leiden an. Und das geht manchmal 10 Jahre, 20 Jahre. Zu mir kommen Leute ins Coaching manchmal, die seit 30 Jahren, man soll es nicht für möglich halten, sind ja oftmals auch Damen, die irgendeinem Mann nachtrauern, der vor 30 Jahren gesagt hat, ich gehe mal eben Zigaretten holen. Und kam nicht mehr zurück. Ne? Soll es ja gehen. Und dann sind die nach 30 Jahren immer noch damit beschäftigt, aber nicht deswegen, weil sie noch an dem Schmerz hängen würden, den sie damals logischerweise hatten. Das ist ja völlig normal. Ich meine, wenn dich ein Mann oder eine Frau verlässt, den oder die du liebst, dann ist Schmerz da. Das ist völlig normal. Nur das ist nicht mehr der Schmerz nach 30 Jahren, sondern wie konnte mich dieser Kerl nur so hintergehen? Verstehst du? Das ist es. Und wieso wird das gesagt? Wieso wird es nach 30 Jahren noch gesagt? Weil ein Täter gesehen wird. Nicht nur die Tat. Ich habe vor einiger Zeit ein Interview gegeben in Österreich. Da ging es um Missbrauch. Ich selbst bin mit 11 Jahren von einem pädophilen Musiklehrer zu Handlungen veranlasst worden, die man in diesem Alter besser noch nicht tut. Und ich kann heute nicht mehr nachvollziehen, wie jemals in meinem Leben Wut, Hass gegen diesen Menschen vorhanden sein konnte. Aber nicht deswegen, weil ich jetzt heilig geworden wäre oder so, ja? Sondern weil ich keinen Täter sehe. Der hat das nicht getan. Das ist passiert. Durch ihn, selbstverständlich. Und deswegen damals natürlich Schmerz, Wut, Hass, all diese Dinge. Aber im Nachhinein, heute, das ist ja schon ein bisschen her, im 49er Jahrgang, da war es 1960. Ich bin überzeugt, wenn er heute hier reinkäme, er ist schon gestorben, ich könnte ihn nicht hassen. Das geht einfach nicht, weil ich keinen Täter mehr sehe. Das ist doch nicht meine. Ich komme zurück auf dich. Also wenn du überprüfst, wer hat diesen Schmerz, wirst du merken, da ist niemand. Es hat nur Schmerz da. Und das Eigenartige ist, in dem Augenblick, wo das klar gesehen wird, löst er sich auf. Er löst sich einfach auf, ohne dass du irgendwas tust. Also, suche weiter, aber wandle sie um, die Suche. Modifiziere sie und sage, ich überprüfe ab jetzt. Wann immer ich den Gefühl habe, ich muss irgendwo hin, frag dich, wer muss irgendwo hin? Wer ist denn das, der irgendwo hin muss? Und du wirst feststellen, da ist nur ein Gedanke. Da ist nur eine Energie. Aber niemand, der dich dazu veranlasst. Okay?
Ich habe da so Erfahrungen gemacht, dass diese Schmerz einfach durchsprungen und weg war.
Ohne wie bitte?
Ich habe die Erfahrung gemacht, so, dass Schmerz auftaucht und dann war einfach weg, ohne eine Geschichte dazu. Und es war befreiend, aber es ist immer wieder, warum habe ich das oder in der Vergangenheit.
Da kannst du mal sehen. Ne? Das sind nur die Gedanken.
Danke.
Ich danke dir. Bitte sehr.
Oder ich habe noch zu dem Vorredner noch eine Anmerkung. Ja. Sie konnten jetzt die Frage nicht beantworten.
Ja.
Die Frage kann man ja, so wie ich es verstanden habe, überhaupt gar nicht beantworten.
Ja.
Das Einzige, was passiert ist, nicht zu sehen, wo der nächste Schritt ist.
Ja, das ist schon richtig grundsätzlich. Nur ich mache es halt so, ich bin ja auch Coach. Wenn Leute zu mir kommen mit solchen beruflichen Problemen, Problem, dann gucken wir uns die Situation genau an. Ne? Und dann können wir natürlich schon das eine oder andere Mal rauskriegen, was könnte der nächste Schritt sein. Deswegen habe ich jetzt nicht.
Das ist aber auch immer
grundsätzlich, aber selbstverständlich. Aber es kann tatsächlich auch in solchen Situationen dazu führen, dass man den nächsten Schritt einfach sieht. Ja? In manchen Fällen sieht man ihn natürlich auch nicht. Ne? Aber grundsätzlich absolut okay.
Aber die Freiheit besteht ja darin zu sehen, ja, dass ich den nächsten Schritt nicht sehen kann.
Ja, wenn das in deiner Wahrnehmung Freiheit ist, ist okay.
Frage, wie lösen Sie den Konflikt, dass alles einfach nur geschieht, kein Täter da ist, dass jeder, dass alles mehr oder weniger vorherbestimmt ist? Also, wie können Sie den Konflikt aushalten, dass Sie hier trotzdem sitzen und Menschen helfen wollen oder eine Botschaft von Ihnen oder das Denken ändern wollen? Also, wie kann man das zusammenbringen?
Ich versuche ja nicht, das Denken der Menschen zu ändern. Das ist nicht meine Aufgabe, nicht meine Funktion. Alles, was ich mache, ist zu bezeugen, was hier erlebt wird. Das ist alles. Auch im Coaching, wenn Leute zu mir kommen oder ins Seminar zu mir kommen, egal was, egal wo. Ich würde zum Beispiel auch nie zu Leuten reden, die nicht offen sind. Ich habe um mich herum eine ganze Reihe von Nachbarn. Mit denen habe ich noch kein einziges Wort über dieses Thema verloren, sondern mit denen rede ich über das Wetter und über den Garten und über die Sonne und über ihre Kinder. Also ich rede immer nur so weit, wie sich jemand öffnet, weil meine Perspektive genau die ist, von der ich vorhin sprach, und die man natürlich auch ein bisschen anders ausdrücken kann. Ich sehe, es ist ein, wenn du so willst, göttliches Spiel, das hier stattfindet. Und in diesem Spiel ist alles erlaubt. Jeder, der hier sitzt und jeder, der draußen ist, egal ob er nun spirituell ist oder materiell ist, ob er gläubig ist oder ein Atheist oder ein Nihilist, das spielt überhaupt keine Rolle, er wird gespielt. Das heißt, jedes einzelne Wesen auf diesem Globus ist absolut perfekt. Diese Perfektion kann ich sehen und deswegen ist es nicht notwendig, zu irgendjemandem zu sprechen. Das ist kein Konflikt. Es gibt keinen Konflikt. Wenn jemand, wie ich vorhin gesagt habe, nicht diese Zinnfiguren an der Bar, das ist vielleicht ein bisschen ironisch ausgedrückt, ich bitte mir zu vergeben, ich meine das nicht so böse, wie es klingt, dann ist das für mich heute belustigend eher. Ich höre doch manchmal ganz gerne zu, was die für einen Mist reden. Ja? Weil ich weiß, dieser Mist ist göttlich. Es ist okay. So sind sie halt. So sind sie programmiert, so sind sie konditioniert. Und es ist alles völlig in Ordnung. Dankeschön. Ich danke. Da ist jemand, glaube ich, oder? Wolf, hast du nur die Arme so? Okay.
Wenn ich nochmal darf, also ich habe mich jetzt seit einigen Jahren eingelassen mit meiner Lebensgefährtin, die ist Heilpraktikerin und hat so eine bestimmte Art spiritueller Therapie. Und das heißt also, immer wenn ein Problem auftaucht oder ich mich unwohl fühle, oder ein starkes Unwohlgefühl habe,
ja,
dann mache ich eine Sitzung und es ist ein Wesentlich und ich gehe dann so runter, so eine Treppe runter und schaue, was tauchen da für Figuren auf,
ja,
die mir vorher, ich also vorher so nicht gesehen habe. Dann frage ich sie, bereit, ins Licht zu gehen. Das können also, die haben dann auch ein starkes Gefühl, ein Trauer, ein Schmerz, eine Schwäche, was auch immer. Und dann spricht man auch mit denen und sagt ihnen auch, du, ich bin ein göttliches Bewusstsein, ich bin auf die Erde gekommen, um ein Spiel zu spielen und so weiter, bist du bereit, ins Licht zu gehen. Und meistens sagt diese Figur dann ja. Und dann stelle ich mir eben vor, das schickt die halt ins Licht, das ist so ein innerliches, das ist so ein Ziehen. Das habe ich mich jetzt sehr konsequent darauf eingelassen und die Idee dabei ist, dass ich mich dann in meinem äußeren Leben, also ohne dass ich das jetzt rational geplant habe, tatsächlich Dinge verändern, verbessern.
Ja.
So, ist das sinnvoll? Oder kann ich das nicht ausdrücken? Danke.
Ja, das ist ein spezielles Spiel, das man spielen kann, genauso wie Familien aufstellen oder die Psychotherapie oder die Analyse oder was auch immer. Das sind alle Spiele, die man spielen kann und die ich zum Teil auch mitgespielt habe. Ja. Nur ich sage heute, ohne dass es arrogant klingen soll, heute spiele ich das Top-Spiel. Und das Top-Spiel ist, dass ich überhaupt keinen einzigen Sinn in diesem ganzen Dasein sehe, sondern einfach nur da bin. Das heißt also, man könnte es so formulieren, damit es nicht ganz so schräg klingt. Ja. hat der Johann Wolfgang von Goethe gesagt, immerhin ein sehr kluger und weiser Mann, der hat gesagt, der Sinn des Lebens ist das Leben selbst. Das heißt also, wenn ich aufhöre, darüber nachzudenken, warum mir der Zahn jetzt rausgebrochen ist und dann in die Kellertreppe runtergehe und die Figuren frage, was ist denn da los, was ist denn eigentlich passiert, dann nehme ich das einfach so, wie es ist. Weil indem ich es so nehmen kann, wie es ist, ist es okay, wie es ist. Das ist die Art, wie hier mit diesen Dingen umgegangen wird. Ich kann auch nicht mal sagen, ich gehe damit so um. Das könnte man natürlich so sagen, aber es ist nicht so. Es ist einfach aufgrund der Erkenntnis, dass das ganze Leben einfach nur ein Spiel ist und dass das Leben natürlich logischerweise auch mit Kontrasten hervorgebracht werden muss und kann, kann ich die Dinge einfach so nehmen, wie sie sind. Ich muss nicht mehr nach einem Sinn fragen. Früher habe ich das getan. Und da kann man auch Dinge rausfinden. Überhaupt keine Frage. Gibt es ja auch das Spiegelspiel. Ne? Also, ein blöder Hund kann ja so in meinem Erlebniskosmos nur auftauchen, wenn ich selber einer bin. Nicht? Solche Geschichten. Das sind nette Spiele. Das ist für mich irrelevant geworden. Es ist irrelevant geworden. In dem Augenblick, wo klar ist, die Dinge geschehen einfach. So wie sie geschehen, sind sie okay. Sind sie perfekt. Brauchst du diese Dinge einfach nicht mehr. Aber du kannst es machen. Es ist nichts dagegen zu sagen.
Das kann ich ja wie die Frage zusammen.
Schauen wir mal.
Also, wenn wir Erscheinungen sind,
ja,
die nur gespielt wird,
ja,
und es gibt keinen Täter mehr,
ja,
heißt das, ich bin für meine Handlung, diese Erscheinung zu einem Subjekt, die nicht mehr verantwortlich?
Auf der absoluten Ebene nicht, auf der relativen Ebene ja. Auf der absoluten Ebene ist niemand für irgendetwas verantwortlich. Selbst Charles Manson war nicht verantwortlich für seine Morde und Adolf Hitler war nicht verantwortlich für die 6 Millionen Juden, die umgebracht wurden. Auf der relativen Ebene allerdings war er sehr wohl verantwortlich und auch Charles Manson und selbstverständlich auch ich und auch du. Das geht gar nicht anders, denn wenn ich heute einen Bankraub mache, als Beispiel, was ich gar nicht machen könnte, weil das nicht meiner Disposition entspricht, zwar meinem Mangel schon. Meine Mangel ja, aber nicht meiner Disposition. Dann würde mich natürlich ein Gericht zur Verantwortung ziehen, ich müsste im Knast. Außer man würde mich nicht erwischen. Ja? Also in anderen Worten, so würde ich beantworten. Auf der absoluten Ebene ist es wirklich so, dass alles geschieht. Selbst diese furchtbaren und grauenhaften Dinge, die einfach geschehen müssen aufgrund der Notwendigkeit eines Kontrasts. Und auf der relativen Ebene, logisch, geht Verantwortung weiter. Ich fühle Verantwortung für meine Family, ich fühle Verantwortung, wenn ich hierher komme, glücklich zu sein. Ja, ich fühle Verantwortung für den Garten, den ich jetzt bewässern muss, sonst wird er trocken. Also das sind alles ganz normale Dinge des Lebens, die nicht aufhören. Aber auf der absoluten Ebene bin ich mir absolut sicher, wenn was passiert ist, von dem ich sage, meine Herren, da ist ja wieder auch, da hast du ja wieder Dinge geliefert, weiß ich ganz genau. Deswegen gibt es keine Schuldgefühle mehr. Es gibt Betroffenheit, aber keine Schuldgefühle mehr.
Aber darf ich nochmal weiterfragen?
Ja.
Aber wenn wir Täter sind, wenn es kein Täter gibt und immer gespielt wird,
ja,
dann würde das ja eigentlich heißen, dass wir auf dieser relativen Ebene überhaupt keine Entscheidungsfreiheit hätten.
Wir haben letztlich keine, aber wir tun so, als hätten wir eine. Das ist wirklich wahr. Ne? Das ist nun so. Ich meine, schau dir das mal an im täglichen Leben. Ich habe jetzt hier zweites Glas Wasser. Kann ich jetzt entscheiden? Ganz offensichtlich kann ich mich jetzt entscheiden. Will ich jetzt noch mal einen Schluck hier trinken? Oder will ich ein bisschen abwarten, damit es noch bis zum Ende reicht? Ja, wenn keins mehr kommt, ist mein Mund trocken. Also solche Gedanken kommen dann. Ja. Also habe ich vordergründig immer die Möglichkeit zu sagen, ich mache es oder ich mache es nicht. Prüfe ich anschließend, stelle ich fest, dass erstens hier eine Frage gestellt wurde. Okay? Diese Frage hat Eingang gefunden in meinem Gehirn. In diesem Gehirn wurde eine Antwort gesucht. Die wurde gesucht. Die habe ich nicht gesucht. Die wurde gesucht im Kontext dieses Gesprächs. So, dann kam plötzlich die Möglichkeit, das mit diesem Wasserglas oder diesem Wasserbecher hier anschaulich zu machen. Dieser Idee wurde nachgekommen. Der bin ich nicht nachgekommen. Verstehst du? Also ich kann im Nachhinein überprüfen, dass das, was geschieht, niemand tut. Es geschieht einfach. Aufgrund von Genen, das ist der eine große Faktor, aufgrund von Konditionierung und aufgrund natürlich von äußeren Umständen.
geschieht alles. Die letzte Frage, was mir in den Kopf geht, heißt letztendlich auch, bei jedem Suizid gibt es keine Entscheidungsmöglichkeit, sondern es passiert hat.
Letztlich gibt es keine. Vordergründig ja. Wenn hier einer wäre, der sagte, pass mal auf, ich mache jetzt, wenn ich hier rausgehe, bringe ich mich um, würde ich versuchen, ein Gespräch mit ihm zu führen. Und würde natürlich mein Bestes tun, ihm klar zu machen, dass das Leben eine feine Sache ist. Nicht? Und dass es auch andere Möglichkeiten gibt, sich mit Herausforderungen und Problemen zu beschäftigen, als einfach einen Schnitt zu machen. Nicht? Aber die letzte Konsequenz, absolut, die Dinge passieren, so wie sie passieren sollen.
Danke.
Ich danke dir.
Nein.
Ja, bitte schön.
Bitte.
Was ist denn mit Karma?
Ja, das
also
ist,
wenn ich jetzt Täter bin und bin eigentlich kein Täter.
Ja.
Und ich habe Schwert in dem Leben, die auch mit einem Karma.
Ja.
Was ist da denn?
Da müssten wir dann von früheren Leben sprechen und so, ne? Diese ganze Kiste. Ne? Nun, frühere Leben gibt es natürlich nur ohne dich. Völlig klar, Bewusstsein bringt am laufenden Band oder die Quelle bringt am laufenden Band. Sozusagen Geist, Körper, Organismen hervor, verschiedenster Art. Und wir können eigentlich sicher sein, dass die Quelle nicht jedes Mal mit Adam und Eva beginnt. Das heißt, da werden Erfahrungen, die gemacht wurden, offensichtlich transportiert in einen neuen Körper, Geist, Organismus. Aber da es kein Ich gibt, dass das Ich Illusion ist, bist es nicht du, der das da gemacht hat. Aber selbstverständlich, das wissen wir ja auch aus Erfahrung, es gibt Ursache und Wirkung. Das heißt, wenn ich hier oben irgendwie von dem Balkon hier runterspringe, muss ich mich nicht wundern, wenn ich unten zerschmetterte Knochen habe. Und genauso ist es auch mit einem Bankraub. Und genauso ist es auch mit irgendwelchen anderen Taten. Also das heißt ja eigentlich nur Tat, Karma. Das heißt nichts anderes. Das heißt also, es gibt Ursache und Wirkung. Und von daher gesehen, ja, gibt es das. Aber da ist niemand, der dafür beschuldigt werden könnte.
Aber ich leide in diesem Leben. Und das ist Karma, das ich vielleicht irgendwann mal angehäuft habe.
Ja.
Also bin ich doch dieselbe Persönlichkeit wie schon mal. Oder gibt es auch einen Ich?
Ja, ich gibt es insofern, als man annimmt, dass man eins hat. Ja. Da gebe ich dir recht. Also man nimmt an, dass ich bin Werner Abler. Das nimmt man an. Ja. Das nimmt man so an. Und das ist für das tägliche Leben auch ziemlich nützlich. Nicht? Aber wenn du nachguckst und richtig guckst, siehst du, das gibt kein Ich. Das Ich ist eine Illusion.
Also es ist dann auch eine Illusion, wenn es heißt, dass ich ein Karma in diesem Leben jetzt
abarbeite. Ja.
Wenn ich, sagen wir mal, irgendwann gemordet habe oder wie, dass ich jetzt ermordet werde oder so weiter mit diesem Karma.
Ja, ob das weißt oder nicht, wenn du ermordet werden sollst, wirst du eh ermordet.
Oder wenn ich körperliche Gebrechen habe oder ich
bin
aufgrund eines Karma.
Ja, die Frage ist immer, was nützt es mir, das zu wissen? Ne? Denn wenn du sowieso nichts tun kannst, weil du ja nicht der Täter bist, wie willst du dann etwas abarbeiten? Das sind alles Konzepte, die sehr, sehr, sehr schwer umzusetzen sind in der Praxis. Und vor allen Dingen verstricken sie dich immer mehr, ganz ähnlich wie zum Beispiel auch bei der Psychoanalyse. Also ich kenne eine ganze Reihe, die zu mir kommen ins Coaching, die jahrelang Psychoanalyse gemacht haben. Ich sage immer, der Unterschied zu jemandem, der es nicht gemacht hat und Probleme hat, ist folgendermaßen. Vorher schwimmst du in einem stinkenden Tümpel. In einem Tümpel, der sehr stark riecht oder stinkt. Und du weißt nicht, wo der Gestank herkommt. Du schwimmst halt und denkst, ach Gott, ist das Leben ein einziger Misthaufen. Nicht so ungefähr. Ja. Und dann gehst du zur Psychoanalyse und dann geht der Analytiker mit dir runter. In die Tiefe. Nicht wahr? Bis dann herausgefunden wird, warum das so stinkt. Am Grund. Nicht? Und dann wird das ganze Zeug nach oben geholt. Jede Woche aufs Neue wird über all das gesprochen, was so fürchterlich stinkt. Nicht? Und der einzige Unterschied zu vorher ist der, dass es vorher nur gestunken hat und nun anschließend weiß, warum es stinkt. Das heißt, der ganze Dreck schwimmt mit dir zusammen auf Augenhöhe. Und du kannst immer sagen, ach, das ist es, warum es so fürchterlich stinkt. Ach, das ist der wirkliche Grund. Und das verstärkt sich natürlich mit jedem Mal. Der Dreck wird immer höher, immer weiter. Ich habe viele Leute kennengelernt, ich mache hier keine Witze. Obwohl es so klingt.
die genau in diesem Dilemma sich befinden. Und die dann übergegangen sind auf die Überprüfung. Die Überprüfung, gibt es denn überhaupt einen Schwimmer? Wer schwimmt eigentlich? Und festgestellt haben, den Schwimmer gibt es nicht. Weißt du, was das ist? Dann hört das Stinken nicht auf. Aber es ist niemand mehr da, dem es stinkt. Das ist der Punkt. Es ist niemand, das klingt absurd, das klingt paradox, aber das ist die Lösung. Ich bin immer lösungsorientiert gewesen, mein Leben lang. Ich kann dir vieles nicht erklären, von dem, was ich hier sage, bis in den Urgrund herunter. Nicht? Aber es wird. Ich kann dir nur sagen, wie gesagt, nach 40-jähriger Suche, dass das der Punkt war, an dem Frieden in dieses Leben kam. Und die Lösung sozusagen einfach vorhanden war. Und das ist der entscheidende Punkt, finde ich. Ne? Nicht die Konzepte, ob sie stimmen, ob sie nicht stimmen. Was ist es hier im praktischen Leben? Bitte dich.
Also kannst du mit dem Karma genauso umgehen, dass ich sage,
wer hat es?
Ist es Schmerz oder ist es Gift, ist es Schmerz? Oder
ja. Wer ist derjenige, der das Karma trägt?
Genau.
Da wird Karma getragen, aber es ist niemand da, der es trägt. Aber das, wie gesagt, ist eine Sache, wenn du das nur formulierst, nützt natürlich auch nichts. Sondern es muss überprüft werden. Deswegen empfehle ich wirklich die Überprüfung. Bei mir war das halt so. Ne? Deswegen empfehle ich es wahrscheinlich auch. Im Jahre 2004 war ich bei Ramesh Paisekar. Wer kennt Ramesh Paisekar vom Namen her? Gibt es einige? Okay. Ich durfte ihn damals noch sehen. Hat er noch gelebt. Und er hat mir diese Überprüfung empfohlen damals. Gesagt, Werner, setz dich am Abend hin und überprüfe eine Entscheidung an diesem Tag, von der du hundertprozentig überzeugt bist, die habe ich getroffen, ich wäre anders. Und schau mal, ob es tatsächlich ein Ich gibt. Oder ob vorher, bevor diese Entscheidung getroffen wurde, ein Gedanke da war. Oder ein äußerer Umstand oder beides zusammen in der Kombination genau zu dieser Entscheidung geführt hat. Und ich habe an dem Abend 10 gefunden, nicht nur eine. Und da war aus mit der Suche. Da war vorbei. Da war vollkommen klar, das ist die absolute Wahrheit. Es ist niemand da. Die Dinge geschehen einfach. Und dann kam dieser, von dem ich heute sage, irreversible Frieden.
Wenn du jetzt auf der Straße bist und dich schnitt jemand zusammen, also beruhige dich.
Ja.
Stehst du dann da, lässt dich prügeln? Also es kann man auch viele Situationen gelegen sein. Lässt dich prügeln und sagt, da ist ja niemand da, der prügelt. Es gibt nur die Prügel jetzt. Und jetzt.
Das kommt auf den Geist-Körper-Organismus an, der da steht. Wenn der Geist-Körper-Organismus so programmiert ist, nicht wahr, dass er sich nicht wehrt, dass er schlicht und einfach wehrlos bleibt, dann wird sich nicht gewehrt. Wenn er aber programmiert ist wie ich, dann kann ich mir unter Umständen vorstellen, dass ich gewehrt wird. Aber das bin ich nicht. Das ist die Art der Programmierung in diesem Körper-Geist-Organismus. Und jeder ist anders. Ich weiß, es gibt Weise, die haben schlicht und ergreifend sich kreuzigen lassen. Oder sich vom Löwen auffressen lassen. Ich mache, das bin ich, das bin ich. Solche Geschichten gibt es, das sind nicht nur Geschichten, das ist Wahrheit. Und es hat andere gegeben, nicht wahr? Die haben gekämpft, die haben Köpfe abgeschlagen. Das kommt auf die Programmierung an. Danke.